Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Wiederholung.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Mittwoch, den 12. Februar. Heute geht's bei uns um Folgendes.
Eine Umfrage der Uni hat gezeigt, dass Stress und Erschöpfungserscheinungen deutlich zugenommen haben.
Nespresso in der Kritik. Die Arbeitsbedingungen in den Produktionsstätten in der Westschweiz seien katastrophal. Dann moderne Sklaverei in Ecuador. Schwere Vorwürfe gegen den japanischen Konzern Furukawa. Und?
Inklusion von Menschen mit Behinderung ist da ein Stein, der vielleicht dazu führt, dass Menschen besser zu Stärken und Schwächen stehen können, dass sich eine Gesellschaft dann anders entwickeln kann. Wir brauchen vielleicht mal nicht mehr so viele Feindbilder.
In seinem Dokumentarfilm »Wer sind wir?« porträtiert Edgar Hagen zwei junge Menschen mit Schwerstbehinderung. Dabei beleuchtet und hinterfragt der Filmemacher auch gesellschaftliche Normen. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages. Das US-amerikanische CIA sowie der deutsche Bundesnachrichtendienst hätten über Jahre hinweg mehr als 100 Staaten abgehört. Dies deckte gestern eine Recherche von SRF Rundschau auf. Spioniert haben die Geheimdienste dabei mit Hilfe einer Software, welche in der Schweiz hergestellt wurde. Die Software der Zugerfirma Crypto AG habe hunderttausende geheime Nachrichten zwischen Regierungsstellen, Behörden, Botschaften oder militärischen Stellen systematisch abgefangen. Brisant, der Schweizer Geheimdienst war offenbar in die Machenschaften eingeweiht, trotz sogenannter Neutralität. Der Bundesrat hat deswegen in der Zwischenzeit beschlossen, eine Untersuchung in Auftrag zu geben. Wartungsarbeiten bei Swisscom führten gestern Abend zu Ausfällen von Telefon und Internet. Betroffen waren verschiedene Teile der Schweiz. Daraufhin seien die Arbeiten gestoppt und rückgängig gemacht worden, wie die Swisscom mitteilt. Bei verschiedenen Rettungsdiensten waren jedoch die Notrufnummern über mehrere Stunden nicht erreichbar. Laut der Zeitung Der Bund handelt es sich um die zweite solche großflächige Störung in diesem Jahr. Im Libanon blockierten gestern mehrere hundert Demonstrierende den Zugang zum Parlament. Sie wollten damit die Bestätigung der neuen Regierung verhindern. Bei Zusammenstößen mit der Polizei wurden daraufhin gut 300 Menschen verletzt. Seit Mitte Oktober gehen die Menschen im Libanon auf die Straße. Der amtierende Ministerpräsident musste unter diesem Druck bereits zurücktreten. Doch auch mit der neuen Regierung zeigen sich die Demonstrierenden nicht zufrieden. Auch die neuen MinisterInnen würden immer noch zur selben korrupten Elite gehören, sagte zum Beispiel eine junge Demonstrantin gegenüber der deutschen Tageszeitung Taz. Im Norden von Syrien tobt der Krieg weiter. Wie verschiedene Medien berichten, kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen türkischen Truppen und Soldaten des Assad-Regimes. Die syrische Armee versuche derzeit, die von der Türkei kontrollierte Region wieder einzunehmen. Im Hintergrund kocht somit auch die Auseinandersetzung hoch zwischen Russlands Präsident Putin, welcher Assad unterstützt, und dem türkischen Premier Erdogan. Die Regierung in Moskau forderte Erdogan auf, alle Angriffe auf russische und syrische Kräfte in der Region Idlib einzustellen. Gleichzeitig warnt das UNO-Flüchtlingswerk UNHCR vor einer humanitären Katastrophe. Seit Anfang Dezember musste knapp 1 Million Menschen aus dem umkämpften Gebiet fliehen. Das seien laut der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mehr Flüchtende als je zuvor im syrischen Bürgerkrieg. Gestern fand im Bundesstaat New Hampshire die zweite Runde der US-Vorwahlen statt. Laut verschiedenen Medienberichten siegte dabei der demokratische Sozialist Bernie Sanders, an zweiter Stelle folgt der moderate Pete Buttigieg. Überraschend gut schnitt in New Hampshire Amy Klobuchar ab, die zentristische Senatorin aus Minnesota belegte noch vor Elizabeth Warren den dritten Platz. Abgeschlagen ist hingegen Joe Biden, der ehemalige Vizepräsident unter Barack Obama galt lange Zeit als Favorit. In New Hampshire erzielte er doch kaum 8% der Stimmen. Als nächster Bundesstaat wird Nevada demokratische Vorwahlen durchführen. Diese finden am 22. Februar statt. Und noch zum Wetter. Morgen Donnerstag ist es erst noch sonnig. Der Nachmittag bringt dann jedoch Niederschläge. Die Temperaturen steigen auf bis zu 8 Grad. Der Freitag bleibt veränderlich. Erst am Wochenende kann sich die Sonne dann durchsetzen. Es wird frühlingshaft bei bis zu 15 Grad.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Nespresso in der Kritik. Immer wieder hat der portionierte Kaffee mit Imageproblemen zu kämpfen. Zum Beispiel, weil die Kaffeekapseln aus Aluminium alles andere als ökologisch nachhaltig seien. Nun werden neue Vorwürfe gegen Nespresso laut. Wie die Gewerkschaft Unia gestern publik machte, herrschen in den Westschweizer Produktionsstätten schlechte Arbeitsbedingungen. Ich habe nachgefragt bei Philipp Zimmermann, Mediensprecher der Unia.
Nespresso hat im letzten Jahr neue Schichtpläne eingeführt. Das hat dazu geführt, dass die Beschäftigten massiv stärker unter Druck stehen. Eine Umfrage der Uni hat gezeigt, dass Stress und Erschöpfungserscheinungen deutlich zugenommen haben. Die Angestellten leiden auch darunter, dass chronisch zu wenig Personal vorhanden ist und es auch eine hohe Fluktuation beim Personal gibt. Das sind alles Missstände, die sich eigentlich auf die neue Arbeitsorganisation bei Nespresso zurückführen lassen.
Sie von der Unia bereiten ja nun eine Beschwerde vor, zuhanden der zuständigen Aufsichtsbehörde. Was genau ist denn Gegenstand dieser Beschwerde?
Wir fordern, dass Nespresso zu einem Arbeitsmodell zurückkehrt, das die Gesundheit der Angestellten nicht gefährdet, das ihnen ermöglicht, auch neben der Arbeit noch ein Leben zu haben, weil die Bedingungen momentan untragbar sind und weil sich Nespresso nicht bereit gezeigt hat, darüber zu verhandeln, planen wir nun diese Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde.
Was heißt das, Nespresso hat sich nicht gezeigt, darüber zu verhandeln? Sind Sie mit Nespresso in Kontakt getreten schon?
Es gab schon im vergangenen Jahr Protestaktionen der Angestellten. Auch als Reaktion darauf hat die Unia dann die Umfrage durchgeführt, um wirklich detailliert Bescheid zu wissen, auf Gesprächsangebote und Gesprächsaufforderungen hat aber Nespresso bisher nicht ausreichend reagiert und hat keine Bereitschaft gezeigt, grundsätzlich über ihr Schichtmodell zu sprechen. Und das muss sich jetzt ändern, weil die Stimmung unter den Angestellten ist schlecht und die Message, die sie auch in der Umfrage gegeben haben, ist sehr klar.
Nun haben Sie ja gestern eine Aktion durchgeführt vor einer Nespresso-Verkaufsfiliale in Lausanne. Was waren da die Reaktionen?
Es geht jetzt darum, auch in der Öffentlichkeit aufzuzeigen, dass die Arbeitsbedingungen bei Nespresso nicht dem schicken und hippen Image entspricht, dass diese Firma mit ihren Kaffeekapseln hat, sondern dass dort grobe Missstände herrschen. Die Flugblattaktion war auch dazu gedacht, dass der Konflikt in der Öffentlichkeit bekannt wird und dass Nespresso, die Direktion von Nespresso, jetzt handeln muss.
Das sagt Philipp Zimmermann, er ist Mediensprecher bei der Gewerkschaft Unia. Gleich berichten wir über Arbeitsbedingungen bei einem japanischen Unternehmen in Ecuador. Erst übergeben wir das Mikrofon aber Paola Navarrete. Sie ist die Queen des Alternative Pops in Ecuador. Hier ist sie mit El Mar.
Comenzar a despertar. Pienso en no volver a equivocarme. Y aquí en la profundidad, donde todo es y no sucederá.
Yeah.
eternidad, donde empiezo mi verdad. Ahora, mañana.
Rabe Info.
Schwer wiegen die Vorwürfe gegen den japanischen Konzern Furukawa. Er soll in Ecuador moderne Sklaverei betreiben. Furukawa ist in Ecuador mit dem Anbau und Export von Abaca tätig. Die Abaca-Fasern exportiert der Konzern nach Asien und Europa. Man braucht sie für die Produktion von Glasfasern oder Banknoten. Das Abaca-Geschäft macht Furukawa zu einem der größten Agrarexporteure des südamerikanischen Landes. Die Hintergründe im Bericht von Martin Lopez und Wilma Rall.
Eine journalistische Investigativrecherche machte den Fall Furukawa anfangs 2018 publik. Seit über einem halben Jahrhundert beschäftigt der japanische Konzern Furukawa in Ecuador ganze Familien inklusive Kinder unter äußerst skandalösen Bedingungen, sagt die Anwältin Patricia Carrion aus Ecuador. Carrion vertritt mit der Ökumenischen Kommission für Menschenrechte die Interessen und Forderungen der betroffenen Familien.
En uno de los casos más graves de esclavitud moderna que ha sucedido acá en el Ecuador.
Furukawa ist einer der schwerwiegendsten Fälle von moderner Sklaverei in Ecuador. Es geht um 1200 Personen, die Furukawa fast 60 Jahre lang ausbeutete. Der Elektrokonzern beschäftigt Männer, Frauen, Knaben und Mädchen und sogar alte Menschen zu sehr niedrigen Löhnen. Die Menschen leben in Camps, die das Unternehmen auf eigenen Grundstücken baut. Insgesamt gab es 32 sogenannte Fincas für den Anbau von 2300 Hektaren, verteilt in drei verschiedenen ecuadorianischen Provinzen.
In estas haciendas se construyeron unas estructuras que son.
Früher mögen diese Unterkünfte modern gewesen sein, sie sind aber schon längst veraltet. Sie sind düster und feucht, die Dächer sind nicht wasserdicht. In einem 9 Quadratmeter kleinen Zimmer lebten, kochten und schliefen 7- bis 9-köpfige Familien, ohne Strom und fließendes Wasser und ohne Anschluss an die Kanalisation. Solche Lebensbedingungen und die Abhängigkeit vom Arbeitgeber sind moderne Sklaverei. Ein Verbrechen, das die UNO als Gleber-Leibeigenschaft bezeichnet. Gleber steht für Scholle.
Nach der Enthüllung des Falles Furukawa 2018 wurde ein zivil- und ein strafrechtlicher Prozess angestoßen. Erst dann wurde auch die ecuadorianische Regierung auf die Verbrechen aufmerksam. Eine Gruppe von betroffenen Familien stellte erste Forderungen für eine Wiedergutmachung und traf dabei auch auf die ersten Hürden, berichtet die Anwältin Patricia Carrion.
desde marzo del 2018. El caso ya es conocido por el presidente de la República.
Ecuadors Präsident Lenin Moreno kennt den Fall mindestens seit März 2018. Aber anstatt die Forderungen der Betroffenen anzuerkennen und für Wiedergutmachung zu sorgen, versucht der Staat, den Fall zu vertuschen. 9 Abgesandte der UNO haben bereits Informationen über den Fall angefordert. Der Staat aber liefert nur fehlerhafte oder unvollständige Informationen. Wir als Menschenrechtsorganisationen haben die UNO darauf hingewiesen und den Abgesandten unsere eigenen Berichte zugestellt, damit sie sie vergleichen können. Danach forderte die UNO vom ecuadorianischen Staat nochmals einen Bericht, der aber versucht weiterhin den Fall zu vertuschen. Im März letzten Jahres organisierte der Staat einen runden Tisch mit Tätern und Opfern, damit beide Parteien angeblich ihre Rechte verhandeln können. Die Verhandlungen sind gescheitert. Furukawa bot unbrauchbare Grundstücke und erkrankte Plantagen als Entschädigung an. Die vom Staat geführten Verhandlungen waren ein Misserfolg.
No aceptaron este ofrecimiento y la negociación entre comillas liderada por el Estado fracasó.
Trotz zahlreichen Öffentlichkeitskampagnen und juristischen Klagen änderte sich auf den Plantagen kaum etwas, so Patricia Carrion, Anwältin der Ökumenischen Kommission für Menschenrechte.
Una vez que la Defensoría del Pueblo el 18 de febrero del 2019 saca a la luz el caso.
Letzten Februar veröffentlichte der Ombudsmann einen ersten Bericht. Am Tag darauf veranlasste das Arbeitsministerium, dass 2 Fincas von Furukawa vorübergehend geschlossen wurden, wegen gravierender Mängel bei den Arbeitsbedingungen. Bereits nach 2 Monaten aber produzierten die Fincas wieder, und das bis heute. Das Arbeitsministerium hat 3 minimale Wirtschaftssanktionen gegen Furukawa verhängt, von denen der Konzern nur eine bezahlt hat. Für alle weiteren Verstöße gab es keine Sanktionen. Die meisten der 1200 Betroffenen arbeiten inzwischen nicht mehr in den Camps. Furukawa hat die Camps zerstört und die ArbeiterInnen entlassen mit einer Entschädigung von zwischen 100 und 500 US-Dollar. Und mit dem Versprechen, auf jegliche weitere Forderungen zu verzichten. So hat Furukawa die Beweismittel vernichtet. Inzwischen hat der Konzern neue ArbeiterInnen rekrutiert, wieder mit fragwürdigen Verträgen. Einige Betroffene arbeiten immer noch auf den Plantagen. Sie haben uns erzählt, auch sie hätten irgendetwas unterschrieben. Viele andere wurden aus den Siedlungen vertrieben und viele kämpfen noch heute gegen Furukawa, weil sie sagen, nunca más, nie wieder unter diesen Bedingungen. Patricia Carrion ist Anwältin der Ökumenischen Kommission für Menschenrechte. Mehr Informationen über den Fall Furukawa in Ecuador gibt's im Netz, den Link dazu auf unserer Webseite info.rabe.ch.
Rabe Info. Kultur.
Derzeit wird in Bern diskutiert, ob Schulklassen nicht sozial durchmischter sein sollten, damit alle SchülerInnen eine vergleichbare Chance erhalten. Die Diskussion dreht sich dabei in erster Linie um Kinder aus bildungsfernen Familien. Aber was ist denn eigentlich mit Kindern mit Behinderungen? Müssen diese nicht auch in die Diskussion einbezogen werden? Auch wenn Inklusion seit der Behindertenrechtskonvention der UNO gesetzlich verankert ist, so ist sie im Alltag doch schwer einzufordern. Das zeigt unter anderem der Dokumentarfilm »Wer sind wir?« von Edgar Hagen. Darin porträtiert der Basler Regisseur 2 junge Menschen mit Schwerstbehinderung und zeigt, mit welchen Widrigkeiten sie selbst, ihr Umfeld und die betreuenden Personen zu kämpfen haben. Gisela Feutz hat sich «Wer sind wir?» für uns angeschaut.
Ich sehe mein Kind, ich liebe mein Kind, ich finde sie wunderschön, ich sehe, sie entwickelt sich. Gleichzeitig sehe ich, gewisse Sachen stimmen nicht.
Wie gehen wir damit um, wenn etwas anderes herauskommt, als wir es uns vorgestellt haben? Zum Beispiel, wenn das eigene Kind mit einer schweren Behinderung geboren wird. Diese Fragestellung steht im Zentrum des Dokumentarfilms «Wer sind wir?» von Edgar Hagen. Der Basler Regisseur begleitet darin die 19-jährige Helena und den 11-jährigen Jonas, beides Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf. Der Film zeigt den Alltag von Jonas und Helena und den Alltag derjenigen Menschen, welche die beiden betreuen.
Guten Morgen zusammen. Ich hatte einen spannenden Nachmittag, weil wir haben noch Filmaufnahmen zu Hause gemacht. Und dann war ich ganz müde und habe nicht richtig geschafft einzuschlafen. Als mir es endlich gelungen ist, habe ich bis heute früh durchgeschlafen wie ein Murmeltier. Und jetzt bin ich wieder ganz fit und freue mich auf den Schultag. Bis gleich, euer Jonas.
Es ist die Stimme von Jonas Papa, der hier ab Band die anderen Kinder der Schulklasse darüber informiert, was Jonas am Vorabend gemacht hat. Der 11-jährige Jonas kann selber nicht sprechen. Ihm wurde pontocerebelläre Hypoplasie Typ 2 diagnostiziert. Das heißt, dass bei Jonas Teile des Gehirns zu klein angelegt sind. Er kann weder selbstständig sitzen noch sprechen und wird sein Leben lang auf Pflege und Unterstützung angewiesen sein. Jonas besucht die Torwiesenschule in Stuttgart. In dieser privaten Grund- und Realschule kommen und lernen die unterschiedlichsten Kinder zusammen.
Ich bin jetzt seit 4 Jahren mit den Sonderschülern zusammen und die sind jetzt eigentlich meine besten Freunde. Der Jonas kann sich nicht so gut bewegen, weil er hier im Rollstuhl sitzt, aber er kann auch was. Ja. Jeder ist ein Mensch.
Und Jonas kann besonders eines nicht, was die meisten in dem Alter können. Er kann nicht lügen. Ja.
2006 hat die UNO eine Behindertenkonvention verabschiedet. Darin verpflichten sich die Mitgliedstaaten, Menschen mit Behinderungen gegen Diskriminierung zu schützen und ihre Inklusion und Gleichstellung zu fördern. Dinge, die doch eigentlich selbstverständlich sein müssten. Von der Schweiz ratifiziert wurde die Behindertenkonvention erst 2014, also vor gerade mal 6 Jahren. Der Film «Wer sind wir?» beleuchtet nicht nur die Lebensgeschichte von Jonas und Helena, er zeigt auch, welche emotionale Achterbahn Eltern durchmachen, deren Kinder die Diagnose schwerstbehindert gestellt bekommen. Zudem beleuchtet Edgar Hagens Dokumentarfilm den Umgang unserer Gesellschaft mit Menschen, die sich außerhalb der Norm bewegen. Auch wenn Inklusion und Gleichstellung auf dem Papier garantiert wird, mit der Umsetzung in der Realität hapert's in vielen Fällen. Insbesondere auch in Schulen. Mit der Torwiesenschule in Stuttgart, die Jonas besucht, wird im Film eine Institution porträtiert, in der Inklusion auf höchstem Niveau betrieben wird.
Wir versuchen die Kinder nicht, die fremd sind in ihrem Verhalten oder in ihrem Dasein, an unsere Norm anzupassen. Das ist nicht der Gedanke von Inklusion, sondern wir versuchen ihnen in der Art, wie sie sind, einen Platz in der Gemeinschaft zu geben.
Edgar Hagens Dokumentarfilm «Wer sind wir?» bleibt stets nahe dran am Leben seiner ProtagonistInnen, ist dabei aber nicht voyeuristisch. Er zeigt auf, dass neue Formen der Verständigung nötig sind, eine Verständigung auf Augenhöhe. «Wer sind wir?» ist ein starker und wichtiger Film, weil er anregt, Normen zu überdenken, Normen, welche unserem Wertesystem zugrunde liegen. Von einer Aufweichung dieser rigiden Normen und Definitionen, was denn nun als normal oder nicht normal gilt, würden alle profitieren. Dazu eine der Lehrerinnen an der Torwiesenschule.
Diese Inklusion von Menschen mit Behinderung ist da ein Stein, der vielleicht dazu führt, dass Menschen besser zu Stärken und Schwächen stehen können, dass sich eine Gesellschaft dann anders entwickeln kann. Wir brauchen vielleicht mal nicht mehr so viele Feindbilder. Also in die Richtung geht es für mich. Also ich sehe das schon sehr, sehr grundsätzlich.
Der Dokumentarfilm «Wer sind wir?» von Edgar Hagen läuft in Bern im Cinemovie. Alle weiteren Infos und den Trailer zum Film gibt's auf unserer Webseite info.rabe.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info vom Mittwoch, den 12. Februar. Auf unserer Webseite rabe.ch gibt's Podcasts aller Infosendungen zum Nachhören sowie Videos, Fotos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11. Beigetragen zu dieser Sendung haben Martin Lopez, Wilma Rall und Gisela Feutz. Am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Hiss. Schön, Sie dabei waren. Macht's gut. Tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Wiederholung.